heruntergekommene Großbetriebe.
Der faule Kompromiss. Interessante Erfahrungen.
Zivilcourage.
Quecksilber sehen.
Ein Haufen Schwelgs im Chemiekombinat. Die Merseburger Bausoldaten.
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, der 16. September 1964. Paragraph 1. Im Bereich des Ministeriums für nationale Verteidigung sind Baueinheiten aufzustellen. Der Dienst in den Baueinheiten ist Wehrersatzdienst gemäß Paragraph 25 des Wehrpflichtgesetzes vom 24. Januar 1962. Er wird ohne Waffe durchgeführt.
Die DDR bot als einziger Staat des Warschauer Paktes die Möglichkeit des waffenlosen Wehrdienstes. Ca. 30.000 Christen, Systemkritiker und Pazifisten nutzten zwischen 1964 und 1989 diese Form der Verweigerung, obwohl dies nicht selten mit Repressalien von Seiten des Staates verbunden war. 16 Jahre nach dem Ende der NVA erinnern sich ehemalige Merseburger Bausoldaten an ihre Motivation, den Dienst an der Waffe zu verweigern.
Ich bin als, ich glaube, 17-Jähriger erstmal regulär gemustert worden. Aber mit 17 hatte ich da noch nicht so eine ganz klare Meinung. Ich habe mich aber dann auch durch Freunde und überhaupt den ganzen Freundeskreis entschieden, auf keinen Fall den Dienst mit der Waffe anzutreten. Hab dann auch überlegt, ganz zu verweigern. Aber ich hatte mich dann entschieden, den Bausoldatendienst als Alternative zu wählen.
Ich hatte vorher in Magdeburg, bin ich zu einem so einem alten Neutreffen gefahren. Da gab es also einen Erfahrungsaustausch von Bausoldaten, die wiederkamen, meistens aus Proa, und den Leuten, die sich entschlossen hatten, eben Bausoldat werden zu wollen oder eben nicht Waffendienst zu leisten. Und da gab es also so einen ganz wichtigen Hinweis, dass also gesagt wurde, im Gegensatz zu dem westlichen Modell gibt es bei uns eine Gewissens- und Glaubensfreiheit in der DDR. Das heißt also, wenn ich das erklärt habe, hatte das zu genügen. Also es hatte niemand das Recht, in meinem Gewissen rumzukramen und zu kontrollieren, ob das dann noch tatsächlich stimmt oder ob das aufgesetzt wäre.
Ich musste jedenfalls eine schriftliche Begründung verfassen, als ich bei der Musterung gesagt habe, dass ich vorhab, den Dienst mit der Waffe zu verweigern und Bausoldat zu werden. Und ich habe in diese Begründung natürlich meine christliche Überzeugung hineingeschrieben, das erwähnt. Ich habe es aber gleichzeitig in den Zusammenhang gestellt der Situation des fortgeschrittenen Kalten Krieges, der Bedrohung der gesamten Existenz der Welt durch Atomwaffen. Und in dem Zusammenhang meiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass ich zwar nicht ein vollkommener Pazifist bin, aber es in dieser speziellen Situation nicht für verantwortbar gehalten habe, Wehrdienst mit der Waffe zu leisten.
Also für mich war es der faule Kompromiss. Ich sag mal, die eigentliche pazifistische Grundhaltung hat natürlich, konnte sich nicht damit abfinden, einen Militärdienst, ob mit oder ohne Waffe, abzuleisten. Ausschlaggebend war halt, dass meine Eltern letztendlich beide signalisiert haben, dass sie befürchten, dass das sozusagen sie als auch mich zerstören würde. Also mein Vater kam halt an und meinte, überleg dir, deine Mutter ist nicht mehr die Jüngste und wir wissen nicht, was passiert, wenn... Und ja, ich habe mich mit dieser Frage Gefängnis durchaus auch ganz intensiv beschäftigt und bin eben auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das durchgehalten hätte, ne? So. An der Stelle habe ich dann auch sicherlich gekniffen. Das war wirklich eine Entscheidung aus Feigheit.
Mein Plan. seiner Bruder hat mich gefragt, ist es schön, Soldat zu sein? Na, da drück dich mal drum, sag ich ja, sag ich nein, er fragt auf jeden Fall, warum. Und wenn ich dann nicht antworten kann, dann sieht er mich sehr sonderbar an. Für ihn muss ich aus ganz besonderem Holz sein, denn er will doch auf mich stolz sein.
Die meisten Bausoldaten sind eben auch ganz bewusst zum letztmöglichen Zeitpunkt eingezogen worden, also wenn sie 24, 25 waren. Das war aber für viele dieser Leute eine Zeit, wo sie also gerade geheiratet hatten, kleine Kinder hatten, sodass das schon auf dem privaten Level oft sehr einschneidende Konsequenzen hatten, weil natürlich zum Teil dann auch durch mangelnde Urlaubsmöglichkeiten Familien zu Bruch gingen.
Für ihn muss ich aus ganz besonderem Holz sein, denn er will doch auf mich stolz sein. Für ihn muss ich aus ganz besonderem Holz sein, denn er will doch auf mich stolz sein.
Ab 1984 wurden Bausoldaten nicht nur für Bau und Reparatur von militärischen Anlagen eingesetzt, sondern verstärkt in der zivilen Industrie, besonders in Industriezweigen, die wegen der extremen Belastungen an akuten Arbeitskräftemangel litten. Dazu zählte vor allem auch die chemische Industrie in Bitterfeld, Leuna und Buna.
Wir sind praktisch in einer Zeit dorthin gekommen, da ist die DDR beigetreten einer Konvention gegen Zwangsarbeit. Die wurden dann hinterher, durften die nicht mehr eingesetzt werden. Und das ist natürlich mit Bausoldaten und zunächst auch mit normalen Pionieren aufgefüllt worden.
Obgleich ich in der DDR groß geworden bin und auch schon andere heruntergekommene Großbetriebe vorher gesehen hatte, wäre ich unfähig gewesen, mir das vorzustellen. Und ich glaube, wenn mir jemand das vorher beschrieben hätte, ich hätte kaum glauben mögen, dass es in Mitteleuropa in den späten 80er Jahren sowas gibt. Es sah aus wie ein Betrieb, an dem jahrzehntelang niemand mehr was gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es objektive Laufzeiten gibt, wo man sagt, nach einer bestimmten Zeit geht das nicht mehr. Sie waren jedenfalls so, dass man als Laie sehen konnte. Die hätten da jederzeit in die Luft fliegen können.
Am Anfang waren wir in einem Kraftwerk eingesetzt. Dieses Kraftwerk befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Also das war eigentlich eine einzige Müllhalde im Inneren und Äußeren. Und unsere Aufgabe bestand eigentlich darin, den Müll irgendwie zu sortieren. Wenn wir gearbeitet haben, ich muss allerdings der Gerechtigkeit halber sagen, dass wir so gut wie überhaupt nicht gearbeitet haben dort. Wir hatten so einen Raum gefunden, der so ein bisschen versteckt lag und das war sozusagen unser Versteck und wir hatten da so einen Dienst eingerichtet. Also wenn ein Offizier kam, dann haben wir uns mal blicken lassen. Ansonsten haben wir dann eigentlich die ganze Zeit in diesem Raum verbracht.
Zum Beispiel Isolierklempner, ich habe Rohrleitung isoliert, habe Bleche für die Verkleidung vorgefertigt. Wir haben auch zum Teil montiert. Und an den Wochenenden, am Sonnabend, wurde dann immer irgendwo im Gleisbau gearbeitet oder in Bereichen, wo es halt besonders giftig war. Zum Beispiel einen Gleisbau vorbereiten sollen und also haben da Schotter verlegt und so weiter. Und nebenan wurden Güterwagen mit Benzol verladen. Und dann bildeten sich unter diesen Kupplungsstücken richtig Benzolkristallberge. Wir sollten da in einem Bereich Rohrisolationen anbringen. In der Halle, da schwamm Quecksilber sehen auf dem Fußboden. Da sollten wir durchtappern und drin stehend über uns Leitungen isolieren. Und der Raum war total heiß. Das heißt, das Quecksilber dampfte da aus ohne Ende, ne? Ohne Schutzvorrichtung. Es gab also die Anweisung, die militärische Maske, wenn wir sie bei hatten, durften wir dafür nicht benutzen. Die hatte also im Sturmgepäck zu liegen. Ich hatte sie dann immer dabei, weil mir war wurscht dafür, dann irgendwann eine Strafe zu bekommen. Mir war wichtig, dass ich da an der Stelle eben wirklich möglichst wenig Gifte zu mir nehme.
Nach einiger Zeit sind wir dann in Brandkalk umgesetzt worden und im Brandkalk war die Sache dann eigentlich noch ein bisschen schwieriger, weil das war das dieser ungelöschte Kalk, der also direkt beim Einatmen ja auch die Lunge zerstören kann. Da gab es dann Staubmasken, allerdings waren die auch relativ ungenügend. Man hat, glaube ich, dann gar keine Luft mehr gekriegt und musste die dann doch wieder absetzen. Allerdings hatte ich dort einen Meister gehabt im Brandkalk, der auf meinen Musikerberuf Rücksicht genommen hat. Und der hat dann also immer schon gesagt, diese schweren Arbeiten mit diesen schweren Vorschlaghämmern und auch in dieser Säure, vor denen hat er mich da ein bisschen verschont. Und da war ich dann also mehr so im Küchen- und Sanitärbereich eingesetzt. Und ich kann mich noch gut erinnern, eine Hauptbeschäftigung war mit Essig, die ganz dick verkrusteten Fenster so zu säubern, dass man da wieder durchgucken konnte.
Wir sind zwangsläufig in die Lage versetzt worden, uns mit den einzelnen Chemikalien auseinanderzusetzen. Und dann ging es ihm darum, ja, was ist Vinylchlorid? Ja, VC eigentlich harmlos. Dann stellte sich raus, es ist geruchlos, geschmackslos, man sieht es nicht, unsichtbar, aber es ist ein chemischer Kampfstoff. Ne? Und wurde einfach nur zu PVC, zu Plaste verarbeitet, aber dieses Zwischenprodukt war ein verbotener chemischer Kampfstoff. So, und der durfte keinesfalls austreten. Und wir sollten dort Rohrleitung isolieren und an jedem zweiten Ventil zischte das Zeug raus. Ne? Eine andere Sache war auch, da konnten wir uns bis zum Schluss nicht einigen. Es gab Leute, die gesagt haben, wir dürfen uns auf gar keinen Fall lohnend sein fürs Buna-Werk. Wir müssen schlecht arbeiten, wir müssen langsam arbeiten, wir müssen ineffizient arbeiten, das darf sich nicht lohnen. Und ich war aus heutiger Sicht der irrigen Annahme, es muss genau andersrum sein. Also das Militär hat dafür uns Geld bekommen. Wir haben also praktisch den Rüstungshaushalt aufgestockt mit unserer Arbeit. Dann soll wenigstens was dafür rauskommen auch. Das war mein Ansatz. Und das ist natürlich also sehr, sehr fragwürdig aus heutiger Sicht.
Schluss. Unter Berücksichtigung von Hinweisen und Auflagen aus Gutachten und Stellungnahmen wird die Aufgabenstellung für das Investitionsvorhaben Unterkunftsobjekt der NVA Merseburg des Kombinates VEB Chemische Werke Buna mit folgenden allgemeinen Angaben und technisch-ökonomischen Kennziffern bestätigt. Investitionsauftraggeber Kombinat VEB Chemische Werke Buna. Generalauftragnehmer VEB Chemieanlagen Baukombinat Leipzig-Grimma BT Schkopau. Volkswirtschaftliche Zielstellung. Das Vorhaben dient der Erfüllung der militärischen Anforderungen zur Unterbringung der in Merseburg stationierten NVA-Einheiten entsprechend der Vereinbarung über den Einsatz von Angehörigen der Nationalen Volksarmee im Bereich des Ministeriums für Chemische Industrie.
»1986 bezog die 1. Bausoldatenkompanie die Kaserne im Westen von Merseburg. Nach den Plänen der DDR-Regierung sollten bis zum Jahr 1992 1.600 Bausoldaten hier stationiert werden.«
Ja, also für mich war es bis dahin die schlimmste Zeit, die ich jemals erlebt habe. Also als ich da hinkam, habe ich überlegt, was habe ich verbrochen, warum bin ich hier? So, es war wie eine Strafe, wie ein Gefängnisantritt oder so. Halb sechs wurde geweckt, halb oder dreiviertel sechs. Und dann hatten wir so eine Viertelstunde Zeit, also zu uns zu kommen und uns zu waschen. Anschließend dann in militärischer Formation zum Essenssaal. Dann wurde das Essen reingespachtelt oder wie auch immer angestellt und gegessen. Hinterher sofort vom Essen gar nicht mehr auf das Zimmer, sondern sofort zum Parkplatz auf die LKWs und ab ins Bunawerk. Und da ging es dann bis um 4, glaube ich. Wurde gearbeitet, ja. Letztendlich um 8 beginnen und um 16:30 Uhr war dann Schluss und wieder zurück ins Objekt. Und dann ging dieser Spielkram los mit Stuben und Revierreinigung und also im TINF. Wir sollten halt möglichst wenig Freizeit haben. Ne? Die wurde uns dann gestaltet. Mit mehr oder weniger schwachsinnigen Anweisungen.
Im sozialistischen Wettbewerb hat es auch gegeben, so mit wer hat das schönste Zimmer oder wer hat am besten aufgeräumt. Und ja, das gab's, aber das war alles ein bisschen lächerlich, weil also wir waren ja sozusagen unter uns.
Eingabe 19.02.1984. Am Donnerstag, dem 9.02.1984, wurde der Bauernheit 13 bekannt gegeben, dass am Wochenende keine Urlaube genehmigt werden, weil ein Arbeitseinsatz geplant war, obwohl nach DV 10-0-007 die Genehmigung 3 Tage vorher bekannt gegeben werden muss. Die Arbeitsaufgabe bestand darin, Bahnen für fahrbare Ziele vom Sand zu befreien und ein reibungsloses Funktionieren derselben zu gewährleisten. Da wir schon des Öfteren an diesen Bahnen gearbeitet hatten, wussten wir, dass um eine Funktionsfähigkeit zu erreichen, eine wesentlich geringere Gründlichkeit ausgereicht hätte. Während der gesamten Arbeitszeit wurden wir sehr stark zur Arbeit angetrieben, standen unter ständiger Kontrolle der Berufsoffiziere und teilweise auch des Kompaniechefs. Die Pause, die uns laut Tagesdienstablaufplan für die ganztägige Baustellenarbeit von 10 bis 10:15 Uhr zugestanden hätte, wurde erst nach langem Drängen durch Bausoldaten gewährt. Außer der oben genannten Pause wurde lediglich noch eine Mittagspause von ca. 25 Minuten gewährt, ohne Rücksicht darauf, dass laut DV 10-0-003 25 Minuten nach dem Essen keine körperlich schwere Arbeit durchgeführt werden darf. Später versuchte ich zum Beispiel nach 17 Uhr einen Apfel zu essen, das heißt nach über 7 Stunden reiner Arbeitszeit, davon die letzten 4 Stunden ohne Pause. Dieser Versuch wurde vom Hauptmann mit dem Befehl »Apfel weg« zum Scheitern gebracht und ich wurde zum Arbeiten angehalten. Als der Befehl zum Abschluss der Arbeit kam, war es bereits nach 18 Uhr und längst dunkel. 19.05 Uhr befanden wir uns wieder in der Unterkunft. Trotz einer Arbeitszeit von über 11 Stunden wurden nicht einmal 3 von 13 Bahnen fertiggestellt.
Also ich habe Merseburg ganz deutlich erlebt. Wir haben unter anderem für eine Bekannte von einem dieser Mitinsassen, Mitbausoldaten, haben wir da eine Wohnung ausgebaut in der Zeit und durften dann eben als Dankeschön auch, zum Beispiel hatte ich mein Motorrad damals zu stehen. Das war ja verboten, wir durften ja ein Fahrzeug nicht am Standort haben. Und das war unmöglich, ein Fahrzeug offen da stehen zu haben. Anhand der Nummernschilder konnte das sofort zugeordnet werden. Und ich hatte halt mein Motorrad da zu stehen und wir sind dann mehrfach einfach am Sonnabend Abend über den Zaun geklettert, sind nachts also im Dunkeln zu dieser Wohnung getappert, haben uns umgezogen, sind mit dem Motorrad nach Hause gefahren und waren halt Sonntagnacht wieder zurück. Also die Grundausbildung ging über, ich weiß nicht mehr wie viele Wochen. Da sollte dann uns das Exerzieren und so Pipifax beigebracht werden. Das klappt überhaupt nicht, weil also die meisten Leute waren älter. Ne? Ich war einer der wenigen 18-Jährigen. Das waren typische Unsoldaten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Vorgesetzten haben da echt graue Haare bekommen. Das war ein Haufen Schwegs irgendwo. Also die nächste Baukompanie ist sehr viel härter behandelt worden als wir. Also da hatten sich dann die Vorgesetzten sehr viel mehr mit Drohgebar und auch an also versuchter Brutalität den Leuten gegenübergestellt, dass sie sich das bei uns noch getraut haben.
Direkter Vorgesetzter. Das war ein sehr liberaler Mann. Der ist gewissermaßen strafversetzt worden dorthin, weil er zu liberal war. Der konnte also als Vorgesetzter, hat er nicht richtig durchgegriffen eben. Er war zu weich gewesen für die reguläre Truppe und kam deswegen zu uns. Zudem hat sich eigentlich ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Der war jünger als wir alle, gerade frisch von der Offiziershochschule. Und der musste uns kommandieren. Und der hat das so angekotzt und der ist desertiert.
Selbst, muss ich sagen, haben diese 18 Monate bedeutet, dass ich eigentlich die letzten Illusionen, die ich vielleicht noch hatte hinsichtlich der Situation in der DDR verloren habe und mir in diesen 2,5 Jahren wirklich klar wurde, dass das ein gesellschaftliches System ist, was keine Zukunft haben kann. Dass es natürlich dann tatsächlich so schnell zu Ende ging, hätte ich natürlich trotzdem nicht gedacht.
Ich war damals Kirchenmusiker in der Petrusgemeinde in Halle-Gröllwitz. Ja, und dann kamen ja auch schon relativ bald die Wendeereignisse mit der Gründung des neuen Forums und intensiverem Engagement in oppositionellen Gruppen. Das ging ja dann eigentlich so im Frühjahr, ich würde schon sagen im Februar 89 los, dass man dann mutiger wurde. Also in dem ökologischen Arbeitskreis zum Beispiel dann also auch, dass eben solche Themen wie Bausoldaten, Ökologie, Buna-Werk und sowas, das wurde dann auch dort thematisiert.
Tagesbefehl des Ministers für Abrüstung und Verteidigung zur Eingliederung der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr anlässlich des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland vom 2. Oktober 1990. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört nach dem Willen unseres Volkes die Deutsche Demokratische Republik auf zu bestehen, aber nicht ihre Menschen. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört die Nationale Volksarmee auf zu bestehen, aber nicht ihre Soldaten und Zivilbeschäftigten. Gleichlaufend mit den gesellschaftlichen Umwälzungen in der Deutschen Demokratischen Republik haben die Angehörigen der Nationalen Volksarmee eine umfassende Militärreform begonnen und den Kurs auf weitgehende Abrüstungsmaßnahmen aktiv mitgestaltet. Für die Erfüllung ihrer militärischen Pflichten gegenüber dem Vaterland und ihre Bereitschaft, persönliche Interessen sowie die Belange ihrer Familienangehörigen sehr oft hinter die des Volkes zu stellen, gebührt Ihnen, meine Damen und Herren, mein aufrichtiger Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Gesundheit und persönliches Glück. Strausberg, den 2. Oktober 1990. Rainer Eppelmann, Minister für Abrüstung und Verteidigung.
Die Strukturen des Staates oder auch jetzt so in so einer Hierarchie wie der Armee oder auch in so einem sozialistischen Betrieb, das waren sicherlich interessante Erfahrungen, allerdings auch keine, die jetzt irgendwie grundsätzlich meine Meinung oder mein Leben da verändert hätten.
Insofern würde ich sagen, dass insgesamt die Gespräche, die über die Zeit danach geführt wurden, eher darum gingen, naja, man kommt sozusagen zu der Normalität zurück, die man zwangsweise verlassen musste für eine begrenzte Zeit. Das, was die Bausoldaten gemacht haben, würde in die Kategorie fallen, über die wir heute manchmal mit dem Begriff der Zivilcourage nachdenken. Dass es Dinge gibt, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich tun sollten und die wir auch für richtig halten, wo es uns eben manchmal aber doch nicht ganz leicht fällt, das zu tun, weil wir eben wissen, dass es mit bestimmten Unannehmlichkeiten verbunden ist. Und wir alle wissen, dass eben gerade auch die demokratische Gesellschaft sehr davon abhängt, dass Menschen eben solche Entscheidungen treffen.
Der Hochschule Merseburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Medien, Kultur. Wir danken den ehemaligen Bausoldaten Malte Fröhlich, Steffen Rieche, Ulrich Skieber und Johannes Zachhuber. Mitwirkende: Thorsten Bau, Martin Blossey, Alfred Frey, Rico Müller, Gerd Naumann, Enrico Schulze, Jens Urbaschok, Frank Fenske, Jana Wacke und Caroline Wolf.